Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Plastik überall. Plastik hier im Studio zum Beispiel. Mein Stift, ne? Die Kappe von dem Stift oder auch meine tolle Trinkflasche und natürlich die Regler hier im Studio. Alles aus Plastik. Und das ist ehrlich gesagt auch okay so, weil wenn es alles aus Holz wäre oder aus Metall, das wäre ehrlich gesagt viel zu schwer. Aber dann gibt es ja noch den dreifach eingepackten Käse oder den liebevoll mit Folie umwickelten Tofu oder das frisch abgepackte Steak. Das alles bzw. die Verpackung von dem allen könnte man doch eigentlich auch weglassen, oder? Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Sachen Plastikvermeidung erforschen PsychologInnen der Uni Koblenz-Landau. Eine von ihnen, Lea-Marie Heidbreder, wird uns in diesem Ab21-Podcast sagen, wo da genau unser Problem liegt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Meine Kollegin Kerstin Ruskowski, die liefert uns dazu die passende 6-wöchige Podcast-Coaching-Session. Erste Gästin jetzt aber Instagrammerin und Model Julia Wulff.
Hi.
Du bist ja vor allem aus dem Fernsehen vielen Leuten wahrscheinlich bekannt, warst bei Germany's Next Topmodel, ne? Und auch bei Insta hast du relativ viele Follower, mehr als 400.000. Wie oft und wie wendest du dich denn da mit dem Thema Plastik an die?
Also für mich kommt es immer ganz drauf an, wie viele Aufreger ich in meinem Alltag gerade so bemerke. Also manchmal kommt so vor, dass ich, keine Ahnung, ist gar nicht so unbedingt mitbekomme, dass die Welt übertrieben verschwenderisch mit dem Plastik umgeht. Aber manchmal ist es so in einer Woche, wo ich so das und irgendwie eine Zwiebel eingeschweißt in Frischhaltefolie oder sowas. Und dann, wenn ich halt so eine Sache so aktiv mitbekomme, dann kann ich einfach nicht an mich halten. Und dann denke ich mir so, okay, ich weiß nicht, ich denke halt mega lange schon so. Irgendwie seit 2014 war ich in Mexiko und da ist mir halt extrem nur aufgefallen. Und seitdem habe ich irgendwie so den Gedanken im Kopf oder versuche es eben auch schon so an Leute weiterzugeben. Und ich denke, viele fangen jetzt erst damit an. Oder viele haben mir auch gesagt, dass sie durch mich überhaupt angefangen haben, dieses Thema darüber nachzudenken und im Kopf zu haben.
Für alle, die jetzt nicht zu deinen 400.000 plus X-Followern gehören, kannst du kurz sagen, was du dann machst in den Stories? Nimmst du Produkte in die Hand und sagst hier, scheiße, ist doppelt, dreifach verpackt oder klärst du einfach auf über Plastik generell?
Beides eigentlich. Wenn ich jetzt irgendwas sehe, was mich extrem nur aufregt, so wie es verpackt ist oder warum es eigentlich so ist, so dann verlinke ich meistens auch die Marke, zu der es gehört. Und
Wie, dann schämst du die da oder was?
Ja,
oder?
Ja, klar.
Okay.
Also, oder ich schreibe direkt der Firma, ohne sie dann jetzt so öffentlich dafür so am Pranger zu stellen und denke mir so, okay, vielleicht haben sie es ja noch gar nicht kapiert, weil voll viele Leute oder voll viele Marken haben einfach, sind noch gar nicht auf den Trichter gekommen, dass man was verändern kann, obwohl es halt mega einfach ist und habe dadurch auch schon ein bisschen was erreicht auf jeden Fall.
Wie sind so die Reaktionen, wenn du da jemanden so schämst?
Ja, ich würde sagen, Marken sind so viel Politiker, die wissen es auf jeden Fall, sich rauszureden und reden immer komplett in den heißen Brei herum und so oder so, es kommt komplett drauf an. Also manche nehmen es an und manche halt ignorieren es oder sind dann halt so, wir versuchen unser Bestes dran zu arbeiten, bla bla, aber passiert halt eh nichts.
Und wir haben das öfter bei uns auch auf der Seite, bei Facebook und so weiter, dass die Userinnen und User sich gegenseitig dann sozusagen da ein bisschen in die Wolle kriegen. Ist das bei dir dann auch so, dass die dann auch die Marken so ein bisschen unter Beschuss nehmen, vielleicht deine Follower?
Ich denke, sie nehmen in dem Moment vielleicht eher mich unter Beschuss, da ich ja auf der einen Seite natürlich dafür stehe, dass ich mich halt dafür einsetze, dass irgendwie, ich sag mal, weniger konsumiert wird oder bewusster konsumiert wird und man darauf achtet so, hey, wie würde dieses Ding produziert und warum muss ich es eigentlich haben und wie wird es verpackt und alles. Auf der anderen Seite versuche ich ja mit Kooperation Ware unter die Leute zu bringen, sozusagen. Und wenn ich mich dann einmal gegen etwas äußere oder für etwas äußere, dann wird direkt darauf rumgeritten, dass ich ja nicht 100% perfekt bin und dann halt so, ja, aber vor 3 Wochen bist du ja auch schon, hast du ja auch hier einen Lolli gekauft und der war in Plastik eingepackt oder so. Und ich denke so,
ja,
so
es ist schwierig.
Ja, man kann halt nicht einer muss 100% geben, sondern halt ganz viele sollen so ihre 50-60% geben und dann wäre es eigentlich schon viel besser.
Wo fällt es dir im Moment am schwersten oder besonders schwer, so auf Plastik zu verzichten?
Naja, bei allen eingepackten Lebensmitteln, so wie Tofu zum Beispiel oder generell esse ich eigentlich ziemlich viel Obst und Gemüse, was halt so unverpackt kaufbar ist oder halt im unverpackt Laden. Aber mega viele Sachen gibt es einfach gar nicht unverpackt so.
Du hast Mexiko erwähnt als deinen Schlüsselmoment. Erzähl mal, was war da los?
Ich war in Mexiko als Au-pair 2014 nach der Schule. Und da bin ich so in so einem Restaurant gewesen. Es war eher so eine Taco-Bar oder so ein Taco-Restaurant. Es war auch extrem, extrem voll und super heiß und alles. Und die hatten so Plastikteller, halt so, aber schon so Mehrweg, so feste Plastikteller. Aber anstatt diese Teller abzuwaschen, haben sie halt immer in eine Plastiktüte getan. Dann hast du von der Plastiktüte gegessen, die Plastiktüte in den Müll geworfen und die haben eine neue Plastiktüte um den Teller rumgemacht. Und da habe ich ja das erste Mal wirklich so wirklich richtig bewusst diese Massen an Verschwendung dafür, dass ich jetzt einen Taco gegessen habe, komplett unnötiger Müll produziert wurde. Und da war ich echt so, wow, wie kann das sein, dass wir in so einer Welt leben. Und ab dem Zeitpunkt, das war echt so der Moment, wo ich denke, okay, das war auf jeden Fall der Schlüsselmoment. Und ab dem Zeitpunkt ist es mir halt konstant immer mehr aufgefallen in allen Lebenslagen.
Hast du da mal nachgefragt, was da der Sinn dahinter ist?
Ja, klar, auf jeden Fall. Da bin ich auch direkt zu den Leuten gegangen. Aber es ist halt so, wenn man vor allen Dingen in Ländern ist, wo es größere Probleme gibt als der Plastikverbrauch, den man gerade hat, und vor allem dieses Verständnis auch gar nicht da ist.
Nochmal auf die Reaktionen zurückzukommen, wenn deine Userin, deine Follower, du hast jetzt vor allem die Negativen benannt, dass die dich irgendwie so ein bisschen ja, kritisieren dafür, was du machst. Mhm. Gibt es auch die, die dich dafür loben und die dir deswegen folgen?
Doch, auf jeden Fall. Vor allem finde ich es halt gut, wenn mir Leute schreiben, yo, wegen dir habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Oder was war, einmal habe ich erzählt, dass ich gerade herausgefunden habe, dass man Kassenbons nicht in Papiermüll schmeißen soll, weil das halt meistens mit giftigen Stoffen gefärbt wurde, sondern einfach in die Apfeltonne. Und dann meinte einer so, ja, ich arbeite bei Butni und wegen dir haben wir jetzt unser ganzer Laden jetzt angefangen, diese Bons halt nicht mehr in Papiermüll zu schmeißen, sondern in die Apfeltonne. Und da war ich schon so, okay, props on you.
Wie sieht es aus mit Reaktionen aus der Branche, in der du arbeitest? Wie finden die Leute das, dass du dich da dazu so offen äußerst?
Auch kommt jetzt noch keiner auf mich zu und meinte so, Mensch, ich finde es echt scheiße, was du tust. Mhm. Deswegen, ich hoffe mal positiv. Also vor allen Dingen, weil sich auch jetzt so seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr vielleicht einfach eher aktiv seit letztem Jahr, zum Beispiel jetzt bei den Press Days, wo man in die Agenturen geht und sich dann die neue Ware anguckt oder die neuen Kollektionen anguckt. Und da ist einem aufgefallen, dass wirklich so alle Marken diesen Sustainable Weg irgendwie wählen. Also zumindest einen Zweig. Genau, den nachhaltigen Weg irgendwie ein bisschen auf jeden Fall anschneiden. Und das immer krass thematisiert wird mittlerweile, weil wenn du es nicht tust, bist du einfach ein Boomer. Und in der Branche, weil es einfach echt wichtig geworden ist, denke ich.
Aber ist es tatsächlich nur wichtig nach außen hin oder hast du den Eindruck, dass tatsächlich auch da was dahinter steckt?
Ich denke schon, dass auf jeden Fall viele Marken es einfach für sich auch erkannt haben. Klar geht es bei einer Marke in erster Linie um Profit. Und wie generierst du Profit? Indem du natürlich mit dem Schwung der Leute gehst, so wie die Leute gerade denken. Deswegen, ich würde sagen beides, aber es ist ja, solange es passiert, ist es mir eigentlich egal.
Gibt es denn Jobs, die du aus Umweltgründen abgesagt hast?
Ja, ja, definitiv. Ja? Ja,
du nix heftig, ja? Kannst du sagen, welche und was der
ja,
konkrete
zum Beispiel
Grund war?
Eine Kooperation, also jetzt eine Instagram-Kooperation mit einer Kaffeemarke, die Kaffees in kleinen Plastikbechern verkauft. Also du kannst im Supermarkt diese kleinen Kaffeebecher kaufen und die sind halt schon, wie gesagt, verpackt in Portionsgröße. Und das finde ich halt ein krasses Unding. Ich benutze keine To-Go-Becher und ich möchte auch, also wenn ich das schon nicht mache, will ich halt auch niemand anders dazu motivieren, ein reines Plastikbecher-Ding in 200 Millilitern zu kaufen.
Und die sind auf dich zugekommen?
Ja, genau.
Und haben dir eine Kooperation angeboten, ja, obwohl sie wussten, gegen was du dich auf deinem Kanal aussprichst.
Ja, ja.
Ist auch ein bisschen dämlich, muss man ehrlich sagen.
Da, ja.
Gut, und dann hast du das denen gesagt und haben die dann vielleicht nicht irgendwie reagiert und gesagt, ja stimmt eigentlich, eigentlich irgendwie...
Naja, also es war ja nicht die Marke an sich, die auf mich zugekommen ist, sondern halt so die Agentur, die die Marke vertritt. Und dann sind die halt, wie gesagt, ne, worauf ist eine Marke auf Profit? Und dann sind die ja nicht so, okay, wir verpacken das jetzt in Papiertüten. Das geht ja auch irgendwie nicht. So, deswegen.
Wie ist das, wenn du ein Shooting hast und was ja auch sehr aufwendig sein kann, ihr fliegt an tolle Orte, die ganze Crew muss dahin. Es ist oft off the grid, also irgendwo vielleicht in der Wüste, wo sowieso dann das mit einmal Geschirr vielleicht leichter zu bewerkstelligen ist. Wie ist das? Wie gehst du mit diesem ganzen Aufwand um, den es braucht, um deine Branche am Laufen zu halten?
Es fällt mir, also es ist ein schwieriges Thema, was mich halt auch echt mega beschäftigt, so, weil man es halt extrem mitbekommt auch und auch an Filmsets zum Beispiel, was auch schon dasselbe, so dass man, klar, es fängt an auf jeden Fall und es kommt auch mega drauf an aufs Team, aber es ist, um echt zu sein, auch viel besser geworden. Also die meisten Marken, mit denen ich arbeite, würde ich schon sagen, dass sie mittlerweile eigentlich Wert drauf legen und auch wissen so, okay, für mich wäre es schön, wenn es so vegetarisches oder veganes Essen ist und meistens bestellen die dann ja bei so Caterern, die sowieso schon darauf achten, dass alles in Glas verpackt ist und so. Also da hat sich auf jeden Fall was getan, auf jeden Fall.
Und das Set selber, also hat ja jeder seinen eigenen Becher, jeder seine eigene Flasche oder ist dann da der große Mülleimer, wo die Einmalbecher dann
das ist komplett unterschiedlich. Also jetzt bei Filmsets ist es auch schon oft diese Einwegflaschen, aber es ist mega unterschiedlich, wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Wäre Nachhaltigkeit ein Grund, irgendwann nicht mehr als Model zu arbeiten, weil du sagst, eigentlich geht die ganze Fliegerei nicht mehr zusammen mit dem, was ich eigentlich gut finde?
Schwierig zu sagen, weil ich halt eigentlich noch weitermachen möchte, so auch aus Gründen, dass man einfach schnell viel Geld verdient. Und
das ist ehrlich. Man muss dazu sagen, du bist heute kurz vor dem Interview erst aus Zürich gekommen, aber nicht mit dem Flugzeug nach Berlin, sondern mit dem Nachtzug.
So ist es.
Auch weil dein Hund dann besser transportiert werden konnte. Das ist ja sehr löblich, aber es ist ein Riesenaufwand. Sind wir mal ehrlich?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Riesenaufwand. Ich war in den letzten 3 Tagen 526 Stunden im Zug. So. Einfach nur, um kurz hinzufahren und wieder zurückzufahren.
Und das geht aber eigentlich nicht in dieser hohen Taktung, in der die Branche funktioniert.
Ja,
oder?
Auf jeden Fall. Das ist halt schwierig. Aber ich denke, man kann halt wenigstens die Sachen so planen, dass man, wo es noch möglich ist, also meine Grenze sind eigentlich 10 Stunden. Solange ich unter 10 Stunden... Ja, einfach. Wenn ich unter 10 Stunden irgendwo hinkommen kann, nehme ich die Bahn. Kommt auch drauf, auf den Aufenthalt an, wenn ich jetzt, sage ich mal, nur 10 Stunden da bin, dann fahre ich auf jeden Fall nicht 20 Stunden dafür, dass ich irgendwo 10 Stunden bin.
Sag mal, was dein Traum ist in Sachen Plastik? Wo möchtest du hin mit dem, was du auf Instagram machst?
Also auf jeden Fall möchte ich so viele Menschen wie möglich zum Nachdenken anregen. Also auf der einen Seite ist es halt wichtig, dass man den Endkonsumenten davon überzeugt, yo, du musst was am Verhalten ändern. Aber ich glaube, dass es viel wichtiger eigentlich wäre, so den Produzenten oder halt so den ersten Step, wo es überhaupt herkommt, da was zu verändern, statt den Konsumenten, weil der ist halt, blöd gesagt, der kauft ja einfach nur, konsumiert einfach ein und man wird einfach nicht jeden erreichen. Deswegen bin ich jetzt schon den Step gegangen, wie gesagt, dass ich dann halt direkt den Firmen schreibe und sage so, ey, mir ist das und das aufgefallen, warum macht ihr das so? Und das könnte natürlich zu einem Movement werden oder zu einer Bewegung. Und je mehr kleine Leute dagegen sind, desto schneller werden dann die höheren Mächte vielleicht davon angesprochen oder verändert.
The next Greta, Julia Wolf, ja. Bei uns im Studio. Model und Influencerin, teilt auf ihrem Insta-Account ganz viel, wie sie gegen Plastik vorgeht und schämt da auch die ein oder andere Firma damit. Vielen Dank.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Ich wohne im 5. OG ohne Aufzug, muss ich dazu sagen. Und irgendwann war ich einfach müde. Ich hatte keinen Bock mehr, diese riesigen gelben Säcke immer runterzuschleppen und wieder zu sehen, boah, da hast du aber wieder ganz schön viel Joghurt gegessen oder ganz schön viel Käse wieder gemampft. Viel zu viel sinnlosen Verpackungsmüll produziert. Also war die Entscheidung irgendwann, ich versuche, Betonung auf versuche, ein bisschen zu reduzieren. Und was soll ich sagen? Ich scheitere eigentlich beinahe täglich. Der Müllberg ist immer noch ziemlich groß. Er ist kleiner geworden, aber er existiert noch. Anspruch und Wirklichkeit klaffen also ziemlich weit auseinander. Wie das bei anderen ist, darüber wollen wir jetzt sprechen mit Lea-Marie Heidbreder. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin und Teil des Projekts Psychoplast an der Universität Koblenz in Landau. Die befassen sich da nämlich genau mit der Wahrnehmung und dem Verhalten der Menschen gegenüber Plastik. Hallo Lea.
Hallo.
Was sind denn nach eurer Forschung die auslösenden Momente oder sagen wir vielleicht auch Klickmomente, wo Menschen dann entscheiden, so ab heute will ich weniger Plastik verbrauchen?
Wir können sehen, dass Menschen durchaus sehr stark moralisch handeln, also dass sie geleitet von ihren Wertüberzeugungen, von ihren Normen Entscheidungen treffen. In England sprechen wir vom Blue Planet Effekt, also dass, als dieser Dokumentarfilm Blue Planet rausgekommen ist, der über die Vermüllung der Ozeane berichtet hat und einen sehr starken Fokus auf das Thema Plastik gelegt hat, dass da das Bewusstsein durchaus in der Bevölkerung angestiegen ist und immer mehr Menschen das Bedürfnis verspürt haben, die Meere zu schützen und eine Welle an Initiativen gefolgt sind. Das können wir auch in Deutschland beobachten. Also gerade mit verschiedenen Medienberichten zu Mikroplastik hat dieses Thema eine enorm starke Welle und einen gewissen Trend erreicht, plastikfreier leben zu wollen.
Okay, das heißt also vermüllte Strände bei Social Media, die da geteilt werden, Filme, Prominente, die sich dafür einsetzen, haben tatsächlich einen nachweisbaren Effekt?
Ja, tatsächlich kann man sagen, wir Menschen sind ja sehr soziale Wesen. Das heißt, Vorbilder haben immer eine relativ große Wirkung. Also gerade dann, wenn man sich sehr stark und sehr gut mit ihnen identifizieren kann. Wenn wir also im Fernsehen oder im Radio von einer Familie hören, die eine Woche auf Plastik verzichtet und wir möglicherweise in einer ähnlichen Lebensphase sind, dann hat das eben auch den Effekt, dass wir sagen, ja, warum machen wir das nicht auch? Oder dass auch unsere Wirksamkeitserwartung steigert, dass wir das Gefühl haben, wir können das auch machen und wir haben auch einen Effekt.
Mhm. Ich habe es schon gesagt, ich scheitere quasi täglich daran, obwohl ich ja natürlich diese ganzen Vorbilder auch immer wieder wahrnehme. Unsere Gewohnheit, welche Rolle spielt die bei dem ganzen Projekt?
Man kann sagen, dass ungefähr die Hälfte unserer Verhaltensweisen Gewohnheiten sind und sie erleichtern uns im Alltag tatsächlich sehr stark das Leben, weil wir nicht Entscheidungen abwägen müssen, sondern sehr viel automatisch und unbewusst auch abläuft. Aber sie stellen uns eben dann ein Bein, wenn es darum geht, Verhalten zu ändern.
Hm. Und wie kann man sich da selbst austricksen?
Wenn man bei den Gewohnheiten ansetzen will, da gibt es so die Theorie, dass wir, wenn wir in einer Phase des Wandels sind oder an einem Wendepunkt in unserem Leben stehen, also wenn wir beispielsweise eine Familie gründen oder in eine neue Stadt ziehen, dass wir dann sehr offen sind für neue Verhaltensweisen, dass es dann sehr vielversprechend sein kann, Interventionen anzusetzen. Also wir kennen das aus dem Mobilitätsbereich, dass wenn Menschen, wenn sie in eine neue Stadt ziehen, dann ein kostenloses ÖPNV-Ticket bekommen, dass sie dann auch langfristig auf den ÖPNV umsteigen. Wir haben das in Landau untersucht an einer Studie zum Thema Plastik im Kontext des Plastikfastens, also in dieser Fastenzeit vor Ostern, wo wir nachweisen konnten, dass wir, wenn wir Menschen dazu aufgefordert haben, in der Fastenzeit ihren Plastikkonsum zu reduzieren, dass sie genau dann auch ihren Plastikkonsum reduziert haben. Und gerade dann, wenn sie mit dieser Zeit eine sehr positive Emotion verknüpft hatten, also Spaß hatten an dieser Challenge, Plastik zu reduzieren, dass sie das dann auch nach der Fastenzeit weiter durchgeführt haben.
Konntet ihr bei eurer Forschung da feststellen oder könnt ihr laufend feststellen, ob es da Unterschiede gibt zwischen den Generationen? Also sind Mitte 20-Jährige da anders drauf als Mitte 50 oder 60-Jährige?
Wir konnten feststellen, dass Frauen eher bereit sind, auf Plastik zu verzichten als Männer. Beim Alter gibt es sehr durchmischte Effekte. Also tendenziell ist es so, dass ältere Menschen noch eher bereit sind, auch dieses Reduktionsverhalten zu zeigen. Aber da gibt es eben Studien, die sich auch widersprechen. Und unsere Studie zum Plastikfasten haben wir beispielsweise mit Studierenden durchgeführt, die natürlich auch im Durchschnitt ein sehr ökologisches Bewusstsein an den Tag legen.
Aber gleichzeitig dann zum Teil vielleicht auch mit dem Flieger übers Wochenende irgendwo hinfliegen. Also da ist auch wieder die Konsequenz und die Gewohnheit da am Start, ne?
Ganz genau richtig, ja. Manchmal sprechen wir auch vom Moral Licensing Effekt. Also das heißt, wenn man ein positives Verhalten an den Tag legt, also beispielsweise eben recycelt, dass man dann sich so ein bisschen auf diesem Verhalten ausruht und dann eben sagt, jetzt darf ich aber auch wieder in den Urlaub fliegen. Und das hat dann möglicherweise eben auch viel negativere ökologische Konsequenzen.
Zum Abschluss, nach allem, was ihr bislang rausgefunden habt über das Verhalten der Menschen gegenüber Plastik, stimmt es dich positiv oder eher negativ, dass wir das schaffen mit der Beseitigung des Plastikmüllbergs in der Welt?
Es gibt natürlich noch durchaus Herausforderungen. Es gibt verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Das Angebot, das, wie wir das bewerten, die Gewohnheiten, aber natürlich auch unser soziales Umfeld. Und da, glaube ich, ist ein ganz positiver Effekt, dass wenn wir das Gefühl haben, als Einzelperson vielleicht nichts auswirken zu können, dass wir uns dann eben mit anderen zusammentun, mit der Familie, mit Freunden, mit der Schulklasse und dann eben gemeinsam als Kollektiv versuchen, plastikfreier zu leben und dass man dann auch eben in der Gemeinschaft einen positiveren Effekt daraus ziehen kann.
Lea Marie Heidbreder von der Universität Koblenz-Landau untersucht im Projekt Psychoplast, wie die Menschen sich gegenüber Plastik verhalten und wie sie es wahrnehmen. Vielen Dank, Lea.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Mein letzter Sieg gegen Plastik, den habe ich vor ein paar Monaten gefeiert. Der Gedanke war, dass beim Duschgel da noch einiges rauszuholen ist, weil kein Mensch braucht wirklich Duschgel in Flaschen. Das Wasser habe ich beim Duschen sowieso. Das muss also nicht noch extra ins Gel rein. Und vor allem diese komplett sinnlose Verpackung kann man sich einfach sparen. Seither kaufe ich mir altmodische Seifenblöcke und fühle mich zumindest ein Stück besser damit. In anderen Bereichen ist das ein bisschen schwieriger und wortwörtlich auch schwerer. Zum Beispiel bei der Mobilität, wenn wir uns anschauen, womit wir uns so bewegen tagtäglich. In fast allen Fortbewegungsmitteln sind Plastikteile drin. Deswegen sind die auch leichter und zum Teil auch umweltfreundlicher. Plastik ist also so eine zweischneidige Angelegenheit, einer, der wir uns in unserem neuen Podcast widmen wollen. Gefährlich praktisch unser Leben mit Plastik. Und wenn ich wir sage, meine ich eigentlich vor allem meine Kollegin Kerstin Ruskowski, die vergangenes Jahr schon mal einen Podcast für uns gemacht hat, ohne Müll. Kerstin will es schaffen. Hallo Kerstin.
Hi.
Jetzt Plastik, warum?
Ja, mich hat das Thema Plastik nicht so ganz losgelassen, muss ich sagen, nach Ohne Müll, weil ich mir so verschiedene Fragen gestellt habe, die ich jetzt versuche in dem Podcast zu beantworten. Fragen wie, was ist eigentlich Plastik? Wo kommt's her? Wie ist es zum Problem geworden? Wie groß ist das Problem? Und vor allem auch, was können wir tun, um in Zukunft nachhaltiger damit umzugehen? Und ich finde, das sind Fragen, die wir uns langsam stellen müssen, denn Plastik ist ja heute, hast du schon gesagt, wirklich überall um uns herum und ein Leben ohne Plastik oder korrekter ausgedrückt Kunststoffe können wir uns heute eigentlich kaum noch vorstellen. Was ganz schön krass ist, wenn man mal darüber nachdenkt, dass es Plastik noch gar nicht so lange gibt. Denn massenweise benutzen wir es eigentlich erst seit nach dem Zweiten Weltkrieg, also seit gut 70 Jahren. Und vorher sind die Menschen ja auch irgendwie ohne klargekommen. Aber ja, heute ist der Alltag einfach voller Plastik.
Ja, Verpackungen habe ich schon gesagt, Verkehrsmittel habe ich auch schon gesagt. Die Frage ist, ist es eigentlich so schlimm?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also im Bereich Transport zum Beispiel ist es eigentlich sogar ganz cool, dass wir Plastik haben, weil eben Flugzeuge, Autos oder Busse total schwer wären, wenn sie ohne Plastik auskommen müssten. Aber wir benutzen halt auch total viel Plastik für Dinge, die wir nach einem Mal benutzen, wegschmeißen. Und dadurch entsteht eine ganze Menge Müll. Als Faustregel kann man eigentlich festhalten, wenn Plastik irgendwo lange im Einsatz ist, wie zum Beispiel in einem Auto, einem Laptop oder einer Beinprothese oder sowas, dann ist es eigentlich nicht so ein Problem. Das Problem geht da los, wo wir Plastik eben nur einmal benutzen und dann wegschmeißen.
Und jetzt denke ich wieder an meinen Alltag. Wenn ich zum Beispiel so einen Joghurtbecher dann bei mir in die Tonne trete, dann denke ich, ist eigentlich kein Problem. Ne? Das recyceln die schon irgendwie wieder. Aber
ja, denkt man, passiert leider nicht immer oder sogar fast nie. Es kommt ein bisschen drauf an, was du unter Recycling verstehst, muss man sagen. Aber wenn du mit Recycling meinst, dass aus altem Plastik wieder neues Plastik gemacht wird, dann sieht es tatsächlich nicht so gut aus.
Oh, danke. Das hat mir den Zahn schon mal gezogen. Okay.
Ja, es gibt dazu einen Bericht vom BUND, den hat er zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung herausgebracht. Der heißt Plastikatlas 2019. Und da steht drin, dass die tatsächliche Recyclingquote in Deutschland aktuell bei gerade einmal 15,7% liegt. Mhm. Offiziell wird aber auch Plastik, das verbrannt wird, als recycelt verbucht oder Plastikmüll, der ins Ausland geht und dann oft da in der Umwelt landet. Das Problem ist aber auch, dass insgesamt in den paar Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg einfach unglaublich viel Plastik produziert worden ist.
Was heißt das, unglaublich viel? Hast du da so eine Größenordnung?
Es gibt dazu eine Studie von 2017 von Forschenden aus den USA. Und die schätzen, dass zum Zeitpunkt ihrer Untersuchung weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik hergestellt worden waren. Das ist so ungefähr eine Tonne pro Person, die aktuell auf der Erde lebt. Ja, und da sind in den letzten zwei Jahren sicher noch einige Tonnen dazugekommen.
Was ist damit passiert?
Das meiste liegt laut den Forschenden noch irgendwo rum. Sie kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass ungefähr 3/4 von diesen 8,3 Milliarden Tonnen Plastik inzwischen Müll sind und zum größten Teil noch auf Mülldeponien im Meer oder sonst wo in der Umwelt rumliegen. Dem Bericht zufolge sind nur 9% wirklich recycelt worden, 12% verbrannt. Und die Forschenden schreiben, wenn wir nichts ändern an unserem Plastikkonsum, der Plastikproduktion und der Art und Weise, wie wir nachgebraucht dann damit umgehen, dann werden wir in 30 Jahren auf einem ungefähr doppelt so großen Haufen Plastikmüll sitzen.
Das heißt für uns, für dich, für mich, für uns alle, die uns zuhören, dass wir jetzt am besten sofort was tun müssen.
Ja, genau. Also auch für uns ganz persönlich. Plastik ist nämlich mittlerweile auch in unseren Körpern nachweisbar. Ich habe das selbst getestet für den Podcast und meinen Pipi untersuchen lassen auf Rückstände von Weichmachern aus Plastik in meinem Körper. Ja, und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr dann im Podcast.
Oder du spoilerst jetzt an dieser Stelle ein klein wenig.
Ja, okay. Also es ist was drin gewesen, sogar vergleichsweise viel. Obwohl ich ja eher überdurchschnittlich darauf achte, Plastikverpackungen zu vermeiden, würde ich mal denken. Deswegen hat mich das schon ein bisschen geschockt. Aber ja, das schauen wir uns alles in den nächsten 6 Wochen genauer an.
Kerstin, du hast ja vergangenes Jahr schon mal so einen Podcast gemacht. Ohne Müll, Kerstin will es schaffen, hieß der. Und da wolltest du vor allem Müll vermeiden. Jetzt hast du dich des Themas Plastik angenommen. Warum?
Ja, weil das Problem mit dem Plastik mir so am stärksten hängen geblieben ist von meinem Versuch, ohne Müll zu leben. Da gehörte Plastik ja auch mit dazu. Und in dieser Zero-Waste-Szene gibt es auch einige Leute, die behaupten, es wäre total einfach, auf Plastik zu verzichten. War nicht so ganz meine Erfahrung, muss ich sagen, weil Plastik einfach wirklich überall ist. Oft sieht man es nur nicht mehr. Und wenn man mal anfängt, drüber nachzudenken, was alles aus Plastik ist, wenigstens zum Teil, dann nimmt das echt kein Ende mehr.
Und das zeigt sich uns vor allem, wenn man einkaufen geht im Supermarkt, ne?
Ja, auch, aber nicht nur. Also beim Einkaufen ist es sogar noch mit am einfachsten, auf Plastik zu verzichten oder es wenigstens zu minimieren, finde ich. Weil ich kann unverpacktes Obst und Gemüse kaufen und wenn was verpackt ist, dann kann ich mich manchmal entscheiden, in was für ein Material das verpackt ist. Also vielleicht gibt es das dann auch in einem Schraubglas, das ich anschließend nochmal weiter benutzen kann oder in Papier verpackt oder Pappe. Aber das geht ja noch viel weiter. Also unser ganzes Zuhause ist auch voller Plastik. Die Matratzen, auf denen wir schlafen, die Gefäße im Badezimmer, in denen unsere Kosmetik ist, in der Küche der Wasserkocher, die Beschichtung in der Bratpfanne, unsere Sportklamotten, unsere Schuhsohlen, Fahrrad- oder Autoreifen. Wie soll man auf das alles verzichten?
Du stellst die Frage. Ja. Ich hätte dir jetzt eigentlich, wie kann man das schaffen und muss man das denn überhaupt?
Ja, nee, also irgendwie geht's halt auch gar nicht. Und da muss ich jetzt auch mal deutlich sagen, Plastik ist ja auch nicht nur Scheiße. Also es kann sogar ökologischer sein als andere Materialien. Aber es kommt eben sehr darauf an, für was wir es benutzen und vor allem wie lange. Also oft schmeißen wir Sachen aus Plastik nach einmal benutzen in den Müll Und der wird eben nicht immer recycelt oder verbrannt. Und dadurch haben wir mittlerweile regelrecht das Gefühl, in Plastik zu ersticken. Und bei Tieren passiert das ja auch immer wieder. Es gibt viele Beispiele von Walen oder Albatrossen oder Hirschen oder was weiß ich für Tieren, bei denen dann im Magen Plastiktüten oder sowas gefunden werden, weil die Tiere sie mit Nahrung verwechselt haben. Und das liegt eben vor allem daran, dass unsere Welt so voll von Plastikmüll ist und wir so sorglos damit umgehen. Und das war das, was mich interessiert hat. Also die Frage, wie sind wir da hingekommen? Weil Plastik kam doch eigentlich mal mit einem ziemlichen Heilsversprechen sogar daher, dass man halt alles Mögliche daraus machen kann, dass es billig ist, dass es leicht ist und dass es robust ist.
Was ja auch stimmt,
ja,
oder?
Genau. Nur haben wir dann eben auch angefangen, ganz viel Plastik zu produzieren und zu konsumieren, ohne uns Gedanken darüber zu machen, was wir dann mit dem Müll machen. Das ist ja meistens so und irgendwie auch ganz schön menschlich, dass man erstmal macht und dann später merkt, Moment mal, da gibt es ja auch ein paar Nachteile, was machen wir denn jetzt mit denen?
Welche Nachteile hat das Ganze noch?
Ja, also der Müll ist schon das Hauptproblem und das ist ja auch gar nicht so einfach zu lösen, weil so viele verschiedene Arten von Plastik unterwegs sind, von denen dann in den meisten Produkten verschiedene miteinander verbunden sind oder auch mit anderen Materialien. Und weil man die teilweise wieder so schlecht auseinander bekommt, ist es mit dem Recycling eben so schwierig oder so aufwendig, dass es einfacher und billiger ist, den Müll zu verbrennen und aus frischem Rohöl neues Plastik zu machen. Womit wir bei einem weiteren dicken Nachteil von Plastik sind, wenn Plastik produziert wird, dann werden fossile Ressourcen verbraucht und das trägt natürlich auch zum Klimawandel mit bei.
Ich fasse zusammen, es ist kompliziert und alles hängt mit allem zusammen. War die Recherche auch kompliziert?
Ja, teilweise schon. Also ich muss sagen, dass ich gerade bei der Folge, wo ich eigentlich nur erklären wollte, was ist eigentlich Plastik und wo kommt es her, teilweise ganz schön verzweifelt bin. Ich hoffe aber, dass man das jetzt versteht und ich habe auch Leute gefragt, die sich mit Bio und Chemie und sowas auskennen und die hatten keine Einwände zumindest.
So, und wenn ihr jetzt zur Tat schreiten wollt, um Plastik auszusortieren aus eurem Leben, unseren Segen habt ihr und unsere Tipps, die kriegt ihr auch noch oben drauf. Jeden Montag 6 Wochen lang von Kerstin Ruskowski in ihrem Podcast Gefährlich praktisch unser Leben mit Plastik. Und zwar genau hier, wo ihr gerade auch diesen Ab21-Podcast runtergezogen habt. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.